Ich werde versuchen, grundsätzliche Fragen hier von Anfang an, warum Israel erwählt ist und die ganze Entwicklung durch die Bibel bis zu der Endzeit. Warum ist Israel erwählt worden? Zuerst muss man als Historiker auch sehen, den Hintergrund Israels Erwählung. Der Hintergrund seiner Erwählung ist die Urgeschichte der Menschheit. 1. Mose 3 bis 11. Diese Geschichte hat mehrere Etappen. Dazu habe ich neulich auch ein Buch zu diesem Thema über die Endzeit in Bezug zu der Urzeit. Die Menschen haben alles gehabt, was sie haben wollten. Nur eine oder sagen wir drei Grenzen waren gesetzt. Baum vom Leben und Baum von Erkenntnis. Das bedeutet, Leben gehört Gott und er verfügt darüber. Erkenntnis, Weisheit gehört Gott und er verfügt darüber. Eine grundbiblische Kenntnis, Jesaja 55, so viel höher der Himmel ist als der Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Oder wie Paulus sagt, und der moderne Mensch und der moderne Theologe will das nicht hören, er macht unsere Weisheit zu Torheit. Und Adam und Eva haben nicht anders gedacht. Nur diese Grenze war gesetzt und natürlich die menschliche Neugierigkeit würde wach sein. Alles dürfte man haben und was man nicht haben dürfte, das macht der Mensch neugierig. Ich kann mich gut erinnern an eine sehr ähnliche Sündenfallgeschichte in der Jaffin-Familie. Ich war zu Hause mit 6 Jahren mit die zwei Schwestern, die lang über mich geherrscht haben, bis sich der Atlantik zwischen uns gesetzt hat. Und meine Mutter ging weg mit der Aussage: David, Lois, Doris, ihr dürft alles essen, was in den Kühlschrank ist, alles, was ihr wollt, aber nicht die Kuchen, die da oben ist. Und an was haben die verfallenen Jaffin-Menschen gedacht die ganze Zeit? Was für ein Kuchen und wie wird er schmecken? Und so meine älteste Schwester Doris, sie war dann 13, hat gesagt: David, wir machen das, aber unter einer Bedingung, du hast immer ein schlechtes Gewissen über alles. Dieses Mal darfst du das nicht haben, du sagst kein Wort darüber. Ich habe gesagt, ich tue mein Bestes, aber ich kann nicht versprechen. Und wir haben diese Kuchen geschlachtet, war sehr gut, und meine Mutter kommt nach Hause und sie merkte, dass die Kuchen nicht ganz war. Und sie wollte rauskriegen. Und dann plötzlich hat mein Gewissen zum Wort gemeldet. Ganz böse war ich, nicht wahr? Ganz böse. Ich habe gesagt: Mutter, ich habe dir was zu sagen, aber ich sage es nur, wenn du versprichst, dass du mir nicht strafst. Meine Mutter sagt: Gut. Ich habe gesagt: Meine Schwester Doris, ja, so geht es nicht wahr? Genau, bei der Sünde. Meine Schwester Doris hat gesagt: Schau mal diese gute Kuchen da. Und ich habe inniglich gedacht: Tut man das nicht? Die Mutter hat nein gesagt, aber ich ließ mich mitmachen und ich habe gegessen. So ging's los. So ging es bei Adam und Eva. Die Neugierigkeit, auch die Machtgier, die wollten wie Gott sein. Das ist auch der moderne Mensch, das ist auch die Theologie. Die Bemachbarkeit Gottes Wort für uns, dass wir darüber verfügen, nicht das Wort über uns, sondern wir über das Wort verfügen in unser Sinn. Und was kommt aus Sündenfall? Tod, Todesurteil. Entfernung von Leben, von wahrem Leben, bekommen wir Tod. Das musste eine sehr interessante Geschehen, Chagall malt das nebenan sehr gut. Als die Menschen merken, dass sie nackt waren, wissen Sie, was das bedeutet? Vorher waren sie nackt. Sie merken, dass sie verweslich sind, dass sie sterben. Ihr Körper wäre ein bewusster Körper und damit ein sterblicher Körper. Sie bekamen den Tod. Aus diesem Sündenfall, aus dieser Entfernung von Leben, und wer sich von dem lebendigen Gott entfernt, bekommt Tod, kommt der nächste Schritt. Wir haben nicht vorausgesehen, was passieren würde. Der Herr sagt das nicht, er nur warnt uns, das nicht zu tun. Zukunftsforschung taugt nie, denn wir wissen nie, was aus unseren Taten geworden werden. Keiner, die Historiker wissen das auch nicht. Nur ein Rückblick, und das ist billig. Aus Sündenfall kommt Brudermord. Kain und Abel. Aus Brudermord kommt Massenmord. Lamech, der Massenmörder in die Urgeschichte. Aus das kommt Kulturaufstand gegen Gott. Zu Noahs Zeit, wo die Menschen, wie die endzeitlichen Menschen unserer Zeit, Wein, Weibe, Gesang und Verachtung für Gott, Gottes Ordnung und Gottes Wort. Und dazu okkult, sehr deutlich in die Ohrgeschichte, die Engelehe, nicht wahr? Die Engel, die männliche Engel, die durch Geschlechtsverkehr mit die Frauen hier auf Erde, Riesen auf Erde hier, hervorgebracht haben, die alles anders als gut waren. Hier ist es die Grenze von die andere Richtung. So weit gefallen, dass es geht von Himmel jetzt auf Erde. Gefallene Engel. Sicher, Satan hat die Sache am Anfang verursacht. Aber das ist auch okkult. Die Grenze zwischen, was das himmlische Bereich gehört und das irdische Bereich, wird nicht mehr eingehalten. Und das ist auch Endzeit. Alles das ist halt mit Endzeit zu tun. Und dann die letzte Schritt. Und das kennt ihr sehr gut hier in Stuttgart, in Württemberg. Das ist die technologische Aufstand gegen Gott. Wie viel Ingenieur gibt unter uns hier? Bitte Hände zeigen. Wie viel Ingenieur? Aha, schau mal. Mein Kirchengemeinderat genauso. Die Glaube an die Machbarkeit der Technologie. Ich soll sehr vorsichtig, ich fliege morgen früh zu die christliche Technikgebunde Norddeutschland. Ich werde sehr zurückhaltend mit diesem Thema. Die technologische Aufstand gegen Gott. Das bedeutet die Glaube, dass wir durch unsere materielle Kenntnis uns anstelle von Gott setzen können. Wir sind der Herr in der Welt, nicht wahr? Und der Herr zerstört diesen Turm, die himmelwärts emporgehoben war, und zerstört auch unsere Sprache. Was tut Gott in diesem Zusammenhang? Am Ende der Noah-Geschehen, die sicherlich die zentrale Geschehen ist von der Urgeschichte, gibt ein Satz. Nachdem Gott festgestellt hat, dass das Dichten und Trachten des Menschenwesens, sein Herz, böse ist von Jugend an. Gefährlich spät. Bei einem Jaffen-Vortrag, ich sage gerade, böse von Jugend an, und da kommt er im Saal hinein. Kommen Sie rein, das gilt uns alle, nicht nur Sie. Ja, ja. Okay. Vor und nach der Sündflut ist das festgestellt. Und dann was kommt? Noah aber fand Gnade bei ihnen. In das ganze Gerichtsgeschehen ist Gnade. Wir sollen auch überlegen über die Gerichtsgeschehen an uns. Denn Gerichtsgeschehen ist immer Gnade, außer das letzte Gericht. Dann gibt kein Gnade mehr. Bis dann ist jedes Gericht eine gnädige Handlung Gottes. Eine Reinigung, wie der Noahs Bad ein Reinheitsbad war, diese Sintflut. Überlegen Sie, wer von Ihnen war als frommer Christ erzogen? Bitte Hände zeigen. Wer war als frommer Christ erzogen? Ja, ich habe das erwartet. Wer war nicht als frommer Christ erzogen? Die Leute, das ist immer die Minderzahl, die Leute, die nicht als frommer Christ erzogen waren, kamen zum Glauben wegen ein Gericht. Das Gericht kann verschiedenen Art und Weise kommen. Mein Gericht war bringt mir in Gesellschaft mit Menschen, die viel größer und höher als ich bin, aber ein ähnliches Gericht hat Augustin und Pascal und Tolstoi erlebt, die Grenze der eigenen Intelligenz und Schöpferischkeit. Ich bin gestoßen an meine eigene Grenze, in meine wissenschaftliche Tätigkeit, auch in meine schöpferische Tätigkeit. Und ich habe gewusst, wo das aufhört, wo ich nicht mehr verstehe, nicht mehr begreife, nicht mehr schaffe, das ist, wo Gott ist. Und er ist auch in alles ein Teil dieser Prozess. Aber die Leute, die anderen, sind gekommen zum Glauben, weil sie gerichtet war. An ihre Eitelkeit, an ihr Selbstglaube, an irgendwas. Vielleicht haben sie ihr Vater oder Mutter jung verloren. Vielleicht waren sie sehr krank. Niemand kommt zu Glauben durch die Schöpfung, außer ein paar Spitzen-Naturwissenschaftler wie Einstein. Niemand kommt zu Glauben durch die Liebe, wo das logischerweise der Weg zum Glauben kommt. Schauen Sie, bei meinem Traugespräch, als ich zuerst in Amt war, mein Deutsch noch schlecht, da habe ich gesagt, kommen Sie zum Trauergespräch. Ja, zu die zwei. Ich hoffe, dass das nicht so wird, ja. Da habe ich diese weiche Sofa. Und wenn die Leute sitzen, das geht fast bis zum Boden, wo die Leute, die heiraten wollen, sitzen. Und wir reden über die Wunde der Liebe, das Geheimnis der Liebe, dass Liebe nicht machbar und nicht erklärbar, das ist, was wunderbar ist. Und dann sage ich, wisst ihr, wer die Liebe ist? Das ist Christus selbst, euer Herr. Ah,
Yeah, und die zweifeln das nicht. Ich habe sehr selten jemanden, der es gezweifelt. Die wunderbar, und ich sehe die nie mehr im Gottesdienst nach die Trauung. Denn niemand kommt zu Glaube durch Liebe. Wenn der Mensch in Ordnung wäre, wäre doch die Schöpfung und doch Liebe zu Glaube kommen. Man kommt zu Glaube, weil man gerichtet ist, in einer Art oder anders. Jeder Gerücht ist Angebot des Gnade. Eine Grundkenntnis Luthers und ein tiefbiblische Kenntnis. Gericht ist nicht Strafe allein. Gerichte ist Angebot der Gnade. Und so geht es. Noah fand Gnade bei ihnen. Dieser ganz schlichte, einfache Satz. Und aus das kommt die Errettung einer Welt. Nebenan, die Sintflut ist erwiesen worden, wissenschaftlich erwiesen, seit 1929. Archäologen, was soll heute vielleicht nicht in Deutschland von den Engländern zitieren, aber ich tue das trotzdem. Die englischen Archäologen haben Ausgrabungen in Ur gemacht, wo Abraham stammt. Und wie ihr wisst, bei Ausgrabungen, man geht Schichte um Schichte in der Vergangenheit. Und man kommt zu einem Punkt, wo gar nichts war. Das bedeutet kein menschliches Leben. Und da war ein gläubiger Mann und er sagt, wir gehen weiter. Und man ging Schicht um Schicht durch reine Lehm und plötzlich stößt man auf Überresten. Und die Zeit passiert genau mit der Datierung in der Bibel von der Sintflut. In dieser Zeit war Sintflut und kein Mensch da. Das ist überall im ganzen Nahost bewiesen worden. Ein Mensch errettet die Welt. Noah. Ein Mensch wird auch die Welt erretten durch ihn, Abraham. Und durch Abraham, durch dich, Abraham, wird gesegnet alle Völker auf Erden. Urgeschichte und alten Bund. Wenn ein Jude die Urgeschichte liest, und ich hoffe auch Christen, sie werden sehr Merkwürdiges merken da. Nicht nur, wie aktuell diese Urgeschichte, 1. Mose 3. Darf ich das ausziehen? Jetzt ist es warm. Ich habe gesagt, er soll die Heizung. Oh ja, vielleicht lasse ich ein bisschen, es wird abkühlen. Da schauen wir, wie das ist, ja. Die Urgeschichte ist nicht nur unsere Geschichte, die endzeitliche Geschichte, die ist eine sehr deutliche Vordeutung des alten Bundes. Ich gebe euch Beispiel. Das bedeutet, Gottes Heilsplan ist so, es geht ohne zu halten, immer wieder vor. Denn von Anfang an, vor die Welt erschaffen, ist Jesus Christus intendiert von Gott, dass er hier auf Erde kommt. Gottes Heilsgeschichte kennt keine Grenze und keine Pause. Es geht pausenlos durch. Warum? Denn Gottes Wesen, Yahweh, ist der Seiende, der Wirkende, der Herr der Heilsgeschichte, der geschichtliche Gott. Alten Bund, Urgeschichte, Paradies, Alten Bund und Neuen Bund. Ein Guss. Wenn man einen Jude fragt, wer ist Gott, der Gott Israel, er wird antworten, der ist der Heilige, der gerechte Gott. Wenn man einen Christ fragt, er wird sagen, Gott ist Liebe. Ich werde weder eins noch die andere sagen, als Jude und Christ. Ich würde sagen, Gott ist der wirkende Gott, Yahweh, der Seiende, heilsgeschichtlich für Israel, für die Gemeinde und jeden von uns. Und eingebettet in diese Dynamik Gottes ist seine Gerechtigkeit und seine Liebe, die auch nicht zu trennen sind. Schau mal in die Urgeschichte, immer wieder Vordeutung von Israels Erwählung, von des alten Bund. Reine und unreine Tier wird getrennt, als sie reinkommen, als Gott denen schickt in die Arke. 7 Paar reine, Gottes Schöpferkraft, denn Gottes Zielsetzung ist, eine neue Reinheit zu schaffen. Deswegen sprach Jesus 7-mal vom Kreuz, als Wegweisung zu die neue Schöpfung und die Reinheit, Vollkommenheit in sein Reich. 7 Paar reine Tier, 1 Paar unreine Tier. Ich war nicht dabei, aber bestimmt, der Rauhardackel hat einen Schubs gekriegt von der Noah. Denn er tut nie, auch wenn Gott befehlt, dieser Dackel geht seine eigene Wege. Und Noah hat ihm einen Schubs gegeben, das steht nicht in der Bibel. Man wollte der Dackel nicht in diese Art in Verlegenheit bringen. Schauen Sie, wie das ist, als die Arke ans Ziel ist. Erst wird ein Rabe, das ist ein sehr interessantes Tier, Rabe. Rabe hat Elia gefuttert, nicht wahr? Es gab eine Rabe, der einen Mann verfolgt hat in Israel 3 Wochen lang. Überall, wo dieser Mann ging, war der Rabe da. Wo er schläft, man schläft mit offenen Fenstern im allgemeinen Israel, er saß auf dem Fensterbrett. Als er aß, er ging in den Gasthaus und saß gegenüber von ihm. Er hat ihn verfolgt, 3 Wochen lang. Ich habe eine Geschichte mit einem Rabe, das ist eine wahre Geschichte, das ist kein Märchen, das ist unvorstellbar, die sind kluge Tiere.
eines Tages in Religionunterricht. Wer gibt Religionunterricht hier? Bitte zeigen. Nur einer, was? Saß ein Rabe auf dem Fensterbrett. So, ich habe gleich die Lehrgeschichte ihn vorgelesen. Er war sehr interessiert. Und was gesagt, mir gesagt, er ging zu nur zwei Unterrichtseinheiten. Biologie, Bios, Leben, nicht wahr? Das geht ein Rabe auch an. Und Religionunterricht. Er kam regelmäßig zu meinem Religionunterricht. Das war ein frommer Rabe. Ja, eine sehr merkwürdige Gestalt.
Auf jeden Fall, das ist nicht mein Thema heute, die Merkwürdigkeiten der Rabe. Tiere sind sehr merkwürdig. Der Rabe ist einmal rausgelassen, er ist ein unreiner Tier, trotz seiner Besonderheit. Der Taube ist dreimal rausgelassen. Taube ist ein reiner Tier und nebenan dieser dreimal rauslassen ist eine Vordeutung von dem Heilsplan Gottes. Aber das ist nicht eine Sache, die ich heute, ich habe in meiner Ohrgeschichte darüber gesprochen. Taube und Rabe, rein und unrein, deutlich getrennt. Und dann, wie viele Menschen sind in die Arche Noah? Acht. Noah, seine Frau, anders als Hiobs Frau, Hilzui, die drei Söhne und sogar drei fromme Schwiegertöchter. Das ist was, ja. Das ist ungewöhnlich in der Endzeit, nicht wahr? Acht Stück, warum acht? Tag der Beschneidung in Israel, 7+1, Schöpfung +1. David, zentral in Gottes Heilsplan, ist der achte Sohn Isai. Jesu, der Sohn Davids, ist zweimal beschnitten worden, fleischlich und geistlich. Fleischlich wie ich, auch am achten Tag, geistlich. Schauen Sie genau die Beschreibung, wie die Vorhang zerrissen von oben nach unten bei der Kreuzigung Jesu. Das ist eine genaue Beschreibung, eine Beschneidung. Eine Beschneidung, die Decke zu Gottes geistlicher Potenz, sein Schikanah. Von oben nach unten, dass diese Potenz Gottes im Geist rausströmen kann in die Mission. Denn Gott wird nicht mehr gebunden an einen Ort, der Tempel wird dann zerstört und wird die Missionare, und ihr habt hier eine prima Missionar wie im Chefbuch, die Missionare in ganze Welt bringen, durch seine Kraft, Führung und Kraft geben. Alles das ist Vordeutung in die Urgeschichte vom Alten Bund. Ich könnte noch viel mehr dazu, aber das ist nur ein kleiner Geschmack davon. Israel ist erwählt. Warum? Viele Leute, wenn sie hören, die Juden sind erwählt, werden damit zu Antisemiten und sagen, ja was, wir sind Demokraten, kein Volk ist besser als der andere. Steht nirgends in der Bibel, dass die Juden besser sind. Steht nirgends in der Bibel, dass die Juden besser sind. Das ist Einsteins und solche in die moderne Zeit. Es gab andere Völker mit hier in Deutschland, die große Köpfe auch gehabt hat. Ich habe euch erwählt, weil ich euch erwählt habe. Das bedeutet Gottes Gerechtigkeit, Gottes Ratschlag ist, wie Paulus sagt im Römerbrief, nichts zu hinterfragen. Denn die menschliche Vernunft kann das nicht begreifen. Weil der Herr das getan hat, ist es passiert. Die Menschen wollen immer Antworten auf alles. Wir können Gott nicht in unsere Kategorien. Wir können weder über seine Person noch über seinen Heiligen Geist herrschen. Es gibt heute die Schwärmer, die rufen, pss, komm Heiliger Geist. Der Bestseller unter die Schwärmer heißt Guten Morgen, Heiliger Geist. Was für Kitsch. Guten Morgen, Heiliger Geist. I mean, das ist so ein kitschiger Titel, habe ich nie in meinem Leben gehört. Mein Wups, wie man ich mein Dackel gerufen hat, ja? Aber mein Dackel kam nicht und der Heilige Geist kommt auch nicht, wenn man ihn ruft. Steht nicht deutlich geschrieben in Johannes 3? Der Wind weht wann und wie er will und wir verfügen nicht darüber. Wehe der Mensch, der will über Gottes Geist verfügen. Das ist Blasphemie. Man setzt sich an Gottes Stelle, denn Gott allein herrscht über seinen Geist. Das soll deutlich gesagt. Das ist mein Tauftext. Ich habe ein gewisses Recht, darüber zu reden. Das ist sehr merkwürdig, dass ich gerade das als Tauftext gehabt. Israel ist erwählt aus einem zweiten Grund. Durch dich würde gesegnet alle Völker auf Erden. Israel ist für euch erwählt, nicht für sich. Die Erwählung Israel ist nicht für Israel, sondern für alle Völker. Das bedeutet, aus diesem Volk wird der Erretter aller Völker kommen. Aber er wird ein Israelit sein. Und er wird sehr bewusst das sein. Israels Erwählung und Jesus. Wie ich gezeigt habe, das ist nur eine Einführung, aber ich versuche ein bisschen in die Tiefe in diese Einführung zu gehen. Wie ich gezeigt habe, wie die Urgeschichte hingedeutet hat, ständig auf das alte Bund, so ist es bei das alte Bund in Bezug zu Jesus. Das wissen wir alles doch. Lutherische Theologie,
was vorausgesagt im Alten Bund und was erfüllt wird in Jesus Christus. Aber ich will bei diesem Thema bleiben. Israels Erwählung und der Sinn Israels Geschichte in Bezug zu Jesu und sein Wesen. Israels Erwählung und der Sinn Israels Geschichte in Bezug zu das Wesen Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Israel ist wann erwählt? Israel ist erwählt in Gefangenschaft in Ägypten. Sicher, Abraham, die Patriarchen als einzelne Menschen, aber das Volk als solche begegnet Gott in Gefangenschaft. Das bedeutet, der Herr kommt als ihr Befreier. Das ist der Passa, die Befreiung aus der Knechtschaft. Die Knechtschaft hier ist das physische Knechtschaft, die Sklaverei, aber es ist auch die Knechtschaft der Götzenanbetung. Denn wir sehen, wie das weitergeht in die Wüste mit der Tanz um den goldenen Kalb, das ist ägyptische Götze. Es ist vor allem eine theologische Befreiung, eine Befreiung von einer Götze, von Götzen und mehrere Götzenanbetung zu der ein Gott, der Gott Israel. Und Jesu Wesen ist Befreier. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt hast. Du sollst kein Gott neben mir haben. Als Christen können wir genauso sagen, ich bin dein Heiland, Jesus Christus, der dich aus der Knechtschaft der Sünde herausgeführt hat. Du sollst kein Gott neben mir haben. Denn das ist genau das neutestamentliche Entsprechung, so das alttestamentliche Aussage. Israel, Befreiung aus Knechtschaft, Jesu, der endgültige Befreier. Israel wird dann geführt durch die Wüste, durch die Brautzeit, wo sie nah zu Gott war. Nebenan, das ist auch sehr interessant in Bezug zu den Schwärmen, die immer Wunder haben. Komm, heile mich, tu mir Wunder. Das ist genau die Geschichte Israel in die Wüste. Es gibt keine Stelle in der Bibel, der so voll mit Wunder ist, als die Wüstenwanderung. Und das Interessante ist, dass Wunderglaube hat nicht zu wahrer Glaube geführt, denn es führt nie zu wahrer Glaube. Denn Israel bleibt außerhalb dem Land. Glaube ist nicht gegründet an Wunder. Unser Glaube ist gegründet auf die zentrale Geschehen Jesu, sein Kreuz. So sagt er, so sein Gegner, die ständig Zeichen und Wunder wollen. Ich gebe euch nur ein Zeichen, die 3 Tage im Bauch des Fisch, Jonah, und das ist mein Kreuz. Und dieses Zeichen ist gut genug für mich und soll gut genug für euch. Mehr als das haben will, hat nicht das Evangelium. Wer pocht auf mehr als das Evangelium, ein voller oder mehrere Evangelium, hat nicht das wahre Evangelium. Das war immer so und das geht zurück zu den Korinther und eben noch vorher. Das war eine schwärmerische Gemeinde. Die Landnahme. Israel will dieses Land übernehmen. Das Land, das Gott versprochen hat. Aber Israel kennt den Weg nicht. Sie ist total abhängig auf den Gott für Essen, Trinken, für Gerechtigkeit und Führung. Und wir? Kennen wir den Weg zu Gottes Himmelreich? Selbstverständlich nicht. Wir haben einen guten Hirte, der uns diese Weg zeigt. Keiner von uns hat einen Kompass. Keiner von uns kann unsere eigenen Wege finden zu Gottes Himmelreich. Wir verfügen nicht über Gottes Wort und Geist. Wir sind total abhängig auf ihn und das ist gut. Landnahme Israel, Übernahme Gottes Reich für uns Christen. Ein zweiter sehr enger Bezug. Israel bekommt eine ganze lange Liste von Reinheitsgesetzen, kultische Gesetze, dass sie reinwaschen und so weiter. Wer ist diese Reinheit? Selig sind die reines Herzens haben, das bedeutet ein vollkommenes Geist. Das sagt Jesus in mehrfacher Art und Weise, auch bei seiner Taufe im Jordan. Denn Reinheit, die Zeichen für Reinheit im Alten Testament ist fließendes Wasser. Und als Jesus getauft wird im fließendes Wasser, wird der Himmel geöffnet und 2 Zeugen bezeugen ihn als Gott. Gott Vater und Johannes der Täufer, der letzte Prophet. Mensch und Gott bezeugen der wahre Mensch und wahre Gott als der Erlöser, auf wen man immer erwartet, als die Reinheit Israel. Deswegen alle diese Reinheitsbegriffe. Israel bekommt Gebote, vor allem die 10 Gebote. Und wer ist der, der diese Gebote endgültig ausgelegt hat im Geist? Das ist Jesus Christus in seiner Bergpredigt. Und wer hat die Bergpredigt erfüllt?
Bergpredigt verlangt Vollkommenheit. Das ist der Bergpredigt, dieser Einsatz. Alles sonst sind Nebensätze. Jesus erfüllt die Bergpredigt. Es ist vollbracht. Er ist vollkommen in jedem Sinne des Wortes, Leib, Geist und Seele.
Deswegen, und ich nenne nur hier ein paar sehr zentrale Aspekte, das Alte Testament und Israels Erwählung, aber sehr zentrale Punkte, die Befreiung, die Landnahme, die Reinheitsordnung, die Gebote, aber man kann von alles im Alten Testament letzten Endes eine Entsprechung zu Jesu. Israels Erwählung ist Vordeutung, die Erfüllung in Jesus Christus. Deswegen ist das Alte Testament absolut unentbehrlich für uns. Denn das ist der Weg Jesu Selbstverständnis. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament.
Wir sollen auch niemals vergessen, dass der Gott Israel im Alten Testament nicht nur der Gott Israel ist. Es steht in mehreren Stellen, dass er Herr aller Völker. Bei Amos zum Beispiel, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, habe ich nicht, und dann nennen sie alle möglichen feindlichen Völker zu Israel, denen auch nicht von Knechtschaft herausgeführt. Es gibt ständige Aussage im Alten Testament, auch ständige Tun. Bei der Befreiung Israel gibt Ägypter, die mitkommen. Rahab, sie hält, die Kanaaniterin, sie hält zu Israel. Es gab immer Heiden, die zu das Volk Israel gehalten haben. Die Gottesfürchtige im Neuen Testament war nicht anders als das. Die waren Heiden, die an den Gott Israel geglaubt haben und mussten nicht das ganze Gesetz, sondern nur die sogenannte noetische Gesetz für die Heiden, 7 grundlegende Gebote halten. Der Gott Israel bleibt immer für die ganze Welt, aber verborgen, bis Jesus kam. Nächster Punkt sind die messianische Verheißung.
Caspar David Friedrich hat ein lieblingste Bild, ein lieblingste Darstellung, und das ist Nebel. Nebel, die sich löst. Kommt ständig, auch Berge, sehr symbolisch, biblisch symbolisch. Denn was ist dieses Nebel, das sich löst? Das ist die Geschichte Gottes Offenbarung in der Bibel. Die Offenbarung wird zuerst sehr dunkel. Eine wird kommen, den Schlange seinen Kopf zu zertreten. Die erste messianische Aussage.
Sagt nicht wer, wann, was, sondern nur eine. Irgendwo, irgendwann. Und von da wird es immer deutlicher, bis in Jesaja-Evangelium, das ist mein neues Buch, die noch nicht hier ist, ich habe meine ersten Exemplare gekriegt, das Jesaja-Evangelium, das ist das erste Evangelium. Alles, was mit Evangelium zu tun hat, ist in das Jesaja-Buch. Kreuzauferstehung, Heiliger Geist, Weltmission, nennen Sie, was das ist, tausendjähriger Friedensreich, Jungfraugeburt, alles ist im Jesaja. Das ist das erste Evangelium, nicht Matthäus. Und das ist 8. Jahrhundert. Das ist 8. Jahrhundert vor Jesus. Aber schauen wir Schritt um Schritt, wie diese Nebel gelöst. Nächster Schritt, 1. Mose 12. Abraham, durch dich würde gesegnet alle Völker auf Erden. Das bedeutet, er wird von Abraham kommen, nicht der Abraham-Islam. Denn es steht in Römer 10, Paulus sagt, er wird von Abraham und Isaak kommen, nicht von Abraham und Ishmael. Und damit ist Professor Kühn mit einem biblischen Satz erledigt in seiner Auffassung, dass Islam eine echte Gottesverständnis unser Gott hat. Das ist nicht unser Gott. Die machen heilige Krieg gegen Israel und sie wollen die ganze Nahost frei von Juden und Christen machen. Das ist nicht unser Gott. Das ist eine Gürze. Aber ein Gürze mit Macht. Ishmael hat auch Macht versprochen von Gott. Gott errettet Ishmael, aber kriegt nicht der endgültige und wahre Segen. Er wird aus Abraham und Isaak kommen. 1. Mose 49. Noch immer klarer. Juda. Es gibt keinen Stamm Juda in Islam. Juda. Er wird ein Held für die Heiden. Und bei der Aussage 1. Mose 49, wenn Sie lernen, die Bibel von Bild richtig zu verstehen, ist eine Vordeutung vom Palmsonntag mit dem Esel, ein weinbeschmierter Kleid von Karfreitag sogar. Bei 2. Samuel 7 ist eine grundlegende Aussage, aus welcher Haus und Geschlecht. Jedes Mal erst allgemein, dann Israel, dann der Stamm Juda und dann der Hause und Geschlecht David. David, du willst dem Herrn einen Tempel bauen? Nein, der Herr baut dir einen Tempel, die ewig halten wird. Eine Dynastie. Und das ist die Grundlegung für die Hause und Geschlechte David. Und dann kommen wir zu Jesaja-Evangelium. Jesaja Sieben mit Jungfrau gebohrt. Ich weiß sehr genau, dass das übersetzt sein könnte als junge Frau. Und das ist theologisch unsinnig, das so zu übersetzen. Junge Frau. Selbstverständlich kommen die meisten Menschen von junge Frauen. Die meisten werden nicht von 70- und 80-Jährigen geboren, oder? Das ist ein gesamtbiblisches Thema, dass der Herr über die biologischen Gesetze herrscht. Sarah. Ich soll vielleicht solche Wörter nicht benutzen in Christlich, aber sie war eine alte Schachtel, nicht wahr? Sie war nicht in der Lage, ein Kind zu kriegen, das Sarah. Sie hat nur geschmunzelt. Als sie hörte, die drei Männer, die Vordeutung von der Trinitätslehre, die drei Männer kommen zu Abraham und sagen, deine Frau kriegt ein Kind. Sie hat. Hanna geht im Heiligtum und weinte, dass sie ein Kind kriegt. Und der Priester kam raus und sagt, Weib, raus mit dir, bist besoffen, darfst nicht in Gottes Haus, wenn du besoffen bist. Ja? Sie sagt, ich bin nicht besoffen, ich weine, ich will einen Sohn. Und dann verspricht er ihren Sohn Samuel, ein Elisabeth. Sie haben gebetet für einen Sohn und sie haben dann aufgehört zu beten. Aber dann werde ihr Gebet erhört. Nicht, wenn sie rufen, tut mir eine Wunder, sondern viel, viel später. Gott herrscht über die Zeit. Sie war auch viel zu alt, ein Kind zu kriegen, nicht wahr? Und Zacharias hat es nicht geglaubt. Also der Engel, er hat gegutzt, das ist ein Engel da, aber der Engel sagt, du kriegst ein Kind. Oh, das hat er nicht geglaubt. So dass er kriegt dann ein Zeichen. Du wirst stumm sein wie ein Fisch. Und er dürfte nicht mehr reden, bis Johannes dann geboren wird. Das ist alles Vordeutung, die Jungfrau Geburt. Es geht nicht um Übersetzen, man es kann oder so übersetzen. Es geht um gesamtbiblische Themen. Hier ist die Erhöhung. Maria wird beschattet. Wissen Sie, wo das kommt? Es war kühl im Garten. Die Überwindung von der Erbsünde und seine Auswirkung. Seine direkte Entsprechung. Es würde kühl, wenn sie merken, dass sie sterblich sind. Und die gleiche Form, die Überschattung, die Kühles von den Engeln, bringt ihr aber Leben. Die Überwindung der Erbsünde in Christus. Cranach hat das wunderbar gemalt. Das ist in meinem Weihnachtsbuch, wo Jesus einen Apfel in der Hand nimmt, um zu zeigen, ihr habt davon gegessen, in Erbsünde, ich bringe aber euch zurück zum Paradies. Der war tief, der Cranach, das war ein Theolog. Jesaja 9, Jesus wird beschrieben, gleich dem Vater, der als die Gerechtigkeit Gottes, auch sein Kreuz, er übernimmt unser Gericht, unser Kleid wird ins Feuer geschmissen. Das Kleid wird ins Feuer geschmissen, das ist der Kleid der Gerechtigkeit, sein Kreuzesblut. Und das ist nicht dick geschrieben. Und ich habe einmal zu Weihnachten das in den Mittelpunkt gestellt. Und das hat einen Aufruhr gemacht in der Gemeinde, weil niemand hat den Text gekannt. Und ich habe gezeigt, über Krieg wird er kommen. Und niemand wollte das hören zu Weihnachten. Man will nur diese schmalzige mit den Glocken und die Frieden und die Lichter und so, menschliche Frieden in die Bübchen, in die Krippe. Und ich habe gesagt, er kommt mit Vollmacht als Krieger. Und sein Kleid wird dem Gericht übergeben, unser Gericht, dem Feuer, dass wir reinkommen. Das ist in Jesaja 9 und das ist das Zentrum von Jesaja 9. Jesaja 11, die tausendjährige Friedensreich. Nochmal, gesamtbiblische Themen. Wie Luther das nicht gesehen hat, da, der war überarbeitet, nicht wahr, der arme Mann? Ja, ja. Das war er, muss man. Er hat so viele Predigen gemacht und so. Jesaja 11 ist eine gesamtbiblische Thema. Die tausendjährige Friedensreich. Paradies, Noahs Arke, Wilde und zahme Tiere mit den Menschen zusammen. Sogar Dackel und Katzen. Ich habe das erlebt. Der größte Vorgeschmack, der tausendjährige Friedensreich, die ich je erlebt. Mein Dackel, ich brauche nur das Wort Katze sagen. Wumm, war los auf denen. Oh, die Katzen haben meinen Dackel gefürchtet. Und eines Tages ging ich spazieren und da war ein Katz. Und die Katze rollte auf den Rücken hin. Und mein Dackel guckte sie an. Was ist das für eine Katze? Ist das? Und er beschnuppert sie und sie spielt mit ihm. Und sie waren angefreundet. Das war ein Katz, die mit einer Raucherdackel erzogen war. Und ich habe gesagt, da sehe ich die tausendjährige Friedensreich jetzt. Mein Dackel mit einer Katze spielen. Ja, das ist ein Wunder. Ja, so ging es mit Noahs Arke, so geht es bis Jesaja 11. Die Säugling wird ihr Hand in Kreuzottersloch stellen. Wölfe und Schafe werden miteinander weiden und Katzen und Dackel natürlich auch. Aber das geht im Neuen Testament. Wer weiß im Neuen Testament, wie das weitergeht? Jesu nach seiner Taufe gingen die Wüste unter den wilden Tieren, die Löwen und die Bären und die Rauhardackel, die ganz wilden, und die Engel dienten ihm. Eine Vordeutung, die tausendjährige Friedensreich, vor er zu den Menschen ging, weil er schuf die Tiere vor den Menschen.
Und das geht in Paulus weiter, Römer 8, die Tiere leben in Angst, bis er Erlösung kommt. In Himmelreich kommen sie nicht.
Dackelbesitzer glauben, dass solche Tiere in Himmelreich kommen. Wissen Sie, was mein Dackel gemacht hat? Chris Wespe war das. Kennt ihr diese Geschichte? Das war schlimm. Denken Sie, ein Pfarrdackel, Chris Wespe. Wir hörten unsere lieblingste Musik, die Geburt des Herrn Jesu von Heinrich Schütz. Wunderbare. Wer kennt das? Wunderbare, reine Musik. Und der Baum war voll mit Kerzen und unten war Würstel für unser Dackel. Und der Dackel hat seine Nase ausgestreckt, wie immer, guckt die Wurst an und hörte natürlich die Schutze. Er hat immer gute Geschmack in Musik. Als mein Sohn laute Musik da oben gehört, ging er immer die Treppe runter zu mir. Ja, zu gute Musik zu hören. Und der Dackel hört und was passiert? Ich gehe um die Platten zu wechseln. Er ging auf mich mit einem bestialischen Macht und biss mich in die Gebeine. Fürchterlich. Ich habe laut geschrien. Hab 3 Tetanusspritze gekriegt. Der Dackel hat aber Buße getan und hat überlebt. Er war sehr traurig, 3 Tage lang. Ja. So ist das 1000-jährige Friedensreich, aber nicht im Himmel. Ha. Manche haben behauptet, die Dackelengel kommen. 4 Dackelengel kommen für mein Dackel und holen ihn weg. Die werden Angst für mein Dackel, die Dackelengel haben. So, habt ihr je einen Dackelengel gesehen? Ach, kann ich nicht sowas vorstellen. Jesaja-Evangelium, schauen Sie Jesaja 24 bis 26. Auferstehung, Gericht, Auferstehung. Zum Ostern, ich glaube, es war ein Text aus Jesaja 25, Jesaja 53, eine genaue Beschreibung Jesu Kreuz, dass er unter Übeltäter beerdigt wird, dass er unsere Sünde tragen wird, das ist genau beschrieben. Jesaja 61, welche Jesus selbst auslegt, in Nazareth, die direkt mit seinem Auftrag, die Gefangenen zu befreien. Und dazu dann Micha 5 sagt, wo er geboren wird. Das ist alles klar, beim 8. Jahrhundert, Micha ist ein Zeitgenosse von Jesaja. Ich habe versprochen, 1 Stunde. Das werden wir sehen. Ich mag ein bisschen kürzer jetzt. Israel versagt. Trotz dieser riesengroßen Vorzüge hat Israel total versagt. Und zwar durch ihre ganze Geschichte. Israel versagt in die Wüste. Nur 2,5 Menschen kommen im Land. Wer war der halbe Mensch? Wer weiß. Schauen wir, wie gut er dabei ist. Wer war der halbe Mensch im Land? Die andere Hälfte blinkt draußen. Das war Mose, er sah das Land, aber kommt fleischlich nicht rein. Ja? Josua und Kaleb, alle anderen starben außerhalb des Landes. Ständig hat Gott Wunder getan. Wunder ist nicht der Weg, so ein tiefer Glaube. Ich habe mehrere Wunder erlebt. Ich predige nicht gegen Wunder. Ich habe viel mehr Wunder, echte Wunder erlebt, als alle diese Wundergläubige. Aber ich glaube nicht an Wunderglaube, sondern an Kreuz, wie Paulus, der auch noch viel mehr Wunder als ich erlebt. Bei der Landnahme, wie öfters hat Israel versagt. Schauen Sie das genau an. Die Götzenanbetung, die Versagen im mitmenschlichen Bereich. Lesen Sie die Propheten, wie es die Propheten Israel ständig angreifen. Dass sie Götzen anbeten, auch Baal, Tanz um der goldene Kalb vorher. Dass sie die Armen ausbeuten. Die erste wirklich Armenversorgung, was gibt unter ein Volk, ist unter die Israeliten. Wir haben für unsere Armen seit längst versorgt, aber seit viel vor Christentum. Und dann die Totalversagen Israel an Jesu. Ich verstehe das. Und ich glaube, wir sollen offen und ehrlich sein. Ich würde sicherlich versagen an Jesu, wenn ich ein Schriftgelehrter und Pharisäer wäre. Wir sind alle eitel, wir Pfarrer. Aha, ich habe nie einen uneitel Pfarrer gesehen, aber nie. Und ich bin schlimm. Wissen Sie, was das ist, wenn Gott seine Kirche um die Ecke baut? Glauben Sie das, wenn alle die Leute gehen zu Ihnen, nicht mehr zu Jaffin oder zu Schäffburg oder zu Eisel, sondern nur zu Jesus, wie wir regieren? Wir werden nicht glücklich darüber sein. Und noch viel schlimmer ist seine Anwesenheit. Denken Sie, für jeden von uns einen vollkommenen Mensch zu erleben. Das ist nicht schön, das ist erschreckend. Ich sehe, wenn ich Jesu erlebe, was vollkommen ist. Und ich merke sofort, wie unvollkommen ich bin. Und wir Menschen sind alle verlorene Sünde. Und wir wollen glauben, dass wir in Ordnung sind. Und wenn wir Gott begegnen, ist es unerträglich, aber absolut unausstehlich, einen vollkommenen Mensch zu erleben. Weil ich sehe nur die himmelschreiende Sünde in mir selbst. Israel versagt, Erklärung ist keine Rechtfertigung. Glauben Sie nicht an Psychoanalysmus und den Psychologismus unserer Zeit, wo Sie versuchen doch Erklärungen, die Erklärungen sind häufig falsch, aber Sie versuchen doch Erklärungen, damit impliziert eine Rechtfertigung. Wenn wir Erklärung wollen, warum jemand einen anderen umgebracht hat, im Grunde genommen ist er nicht mehr schuldig. Man kann sagen, das war die Erziehung, das war diese, das ist keine Antwort. Es gibt keine Entschuldigung. Erklärung ist keine Rechtfertigung. Denn es gibt Leute, die genauso erzogen waren wie diese Mörder, die nicht Mörder geworden sind. Und bei aller dieser Erklärung geht es letzten Endes auf eine Teilerklärung. Israel kann nicht gerechtfertigt. Israel hat absolut versagt. Und deswegen glauben viele, dass die Kirche an Israels Stelle geworden ist. Und zwar, sie denken das aus folgenden Gründen. Ich gebe euch die Argumenten, die sind alle falsch, aber ich gebe euch die Argumenten und dann werde ich den widerlegen. Ui, eine Stunde. Kirche und Israel. Kirche an Israels Stelle, so glaubte die katholische Kirche, so glaubte Luther. Pietismus nicht, Zwingli und Calvin nicht. Die freie Kirchen wie die Baptisten, die Methodisten, die freie evangelische Gemeinde, die glauben das auch nicht, dass wir Kirche an Israels Stelle sind. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ist das nicht eine Antwort? Die schreien zu Rache. Und deswegen hat die Kirche Recht, gegen Israel vorzugehen, nicht wahr? Israel hat Gott umgebracht. Die schreien in dieser Art, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und das ist eine Rechtfertigung, für was die Kirche 2000 Jahre in Israel getan hat. Die Kirche ist universal. Vor allem die katholische Kirche redet darüber, wir sind die Universal, aber wir Evangelische sind auch, wenn man Luther richtig versteht, er sagt auch in die katholische Kirche vor der Reformation, war eine evangelische Auffassung, nicht offiziell Kirche, auch in die katholische Kirche von heute. Aha, ich kenne viele evangelische Christen in die katholische Kirche, die glauben, dass sie katholisch sind, wo Jesus absolut Zentrum ihr Leben ist. Und ich kenne viele evangelische Geistliche, die katholisch sind, die predigen gute Werke und Brot für die Welt, Werkgerechtigkeit, das ist Katholizismus. Das hat mir ein berühmter Professor gesagt, diese Aussage. Das ist sehr richtig, was er sagt. Die Auffassung, die Kirche ist universell für alle Völker und Israel ist nur für ein Volk. Undemokratisch kann nicht mehr eine Rolle spielen in Gottes Heilsplan. Das ist nur eine Vorstufe. Wir sind die missionarische Bund, Israel ist kein missionarischer Bund. Israel hat das Gesetz, wir haben das Evangelium. Luther ging so weit. Oh, Luther war unmöglich am Ende seines Lebens. Ah, der Mann war unmöglich. Es wäre besser, wenn er seinen Mund gehalten hätte. Er hat Aussagen gemacht, die unausstehlich sind. Er hat in einen Brief geschrieben, wenn die Juden jemals zurück nach Israel kommen und eine Stadt gründen, ich werde mich beschneiden lassen. Mokierend hat er das gesagt. Kann man einen Tode beschneiden? Das ist eine interessante Frage. Es ist nichts mehr zu beschneiden. Ja, das wollen wir nicht tun, aber das zeigt, wie Luther so lästerisch war gegen Israel. Luther ist kein Heiliger, das hat er selbst gewusst. Bitte mach nicht Luther zu einem Heiligen. Luther hat sehr genau gewusst, dass er kein Heiliger ist. Er hat selbst gesagt, wir sollen eine kleine Sünde pflegen, dass wir merken, dass wir kein Heiliger sind. Wissen Sie, welche Sünde er gepflegt hat? Das hat ihn sehr groß gemacht, er war ein Fresser. Ja. Leider habe ich etwas lutherisch hier an mir. Ja. Aber was sind die Antworten? Gott hat einen Bund mit Israel gegründet. Es gibt keinen Bund, der je aufgehört hat. Der Bund mit Noah existiert. Wir sehen die Zeichen. Bund ist nicht ein demokratischer Kompromiss. Berit, Bund bedeutet, ich bestimme dafür und ich stehe dazu. Wenn ein Bund kundbar wäre von Gott, dann wäre längst das neue Bund gekündigt haben. Denn was haben wir im Namen Jesus getan? Die Verflachung unserer Glaube, die Irrlehre, links und rechts durch die ganze Kirchengeschichte, die Spaltung in die Kirchengeschichte, die Judenhass, wenn Jesus selbst ein Jude war. Bund ist ein ewiger Bund und es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, die reden von diesem Bund als ewig. Luther hat das natürlich so gedreht, dass das alles auf den neuen Bund kommt. Das ist aber nicht wahr. Es sind sehr viele Aussagen, die direkt mit Israel zu tun haben, als ein ewiger Bund. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ist Jesu Blut Blut von Rache oder Blut von Versöhnung? Was meinen Sie? Blut von Versöhnung. Sicher ist eine prophetische Aussage. Endlich, Sie meinen Böses. Aber Jesus wird Israel mit seinem Blut versöhnen am Ende der Tage. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Zacharia 12, 10 und die Wiederkunft Jesu. Jesus hat gesagt am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Das ist nicht nur die Römer, das ist Israel. Denn es gibt keine einzige Stelle in die jüdische Bibel, der sagt, dass der Messias zweimal kommt. Nur im Rückblick, und das ist sehr billig, im Rückblick zu sagen, erste Ankunft, zweite Ankunft, beide Ankunft. So habe ich mit Psalm 110 in meiner Gemeinde ausgelegt. Von Israels Standpunkt, als Jesu hier auf Erde kam, hat man einen Messias erwartet. Und der Messias, den Israel erwartet, wird Israel bekommen. Denn Jesus ist überhaupt nicht für die Juden gekommen. Er ist gekommen, abgelehnt zu werden von den Juden. Hat ein Binde über die Augen Israel gesetzt, Römer 11. Die Messias, die Israel erwartet, wird Israel jetzt zu unserer Zeit bekommen. Niemand weiß Tag oder Stunde. Er wird kommen, wie Mose gekommen ist, aber er wird Gott, Israel von ihr endgültigen Feind, der Antichrist, zu befreien. Die erwartete das von den Römern. Er wird kommen, sein tausendjähriges Friedensreich hier auf Erde aufzustellen. Er wird kommen, dass die Heiden berufen werden in eine neue Mission, eine judenchristliche Mission, wie ursprünglich der Fall war, zu allen Völkern in die tausendjährige Friedensreich. Alle Völker werden hinpilgern nach Israel, der Gott Israel anzunehmen. Das ist Zukunftsmusik. Er kam von die letzte Feind, uns zu befreien. Das ist von uns selbst. Unser größter Feind sind wir uns selbst, der Satan in uns. Der Glaube und Liebe an uns selbst. Das ist die endgültige Befreiung von der Satan, der in mir selbst steckt. Deswegen können wir die Rachepsalmen mit vollem Recht beten. Rache gegen, Hass gegen den Feind in mir selbst. Der Unglaube in mir. Die ganze Geschichte Gottes ist eine Geschichte seiner Treue. So hat Heiko Krümmer sehr gut zu diesem Thema Israel in unserer 500-Feier das ausgelegt. Israel als Zeichen Gottes, unendlich Treue, trotz unser Versagen und damit ein Zeichen für uns. Feigenbaum, Bilder in der Bibel, die reden über Gottes Erwählung als jetzt und aktuell oder für die Zukunft, jetzt für uns. Feigenbaum, jetzt ist sie dürr und bringt keine Blätter, keine Früchte. Aber dann, wenn sie Früchte bringt, wenn sie blüht, dann ist der Sommer da. Und Israel bringt Früchte jetzt. Sogar im Neuen Testament gibt es sehr deutliche Texte in diese Richtung. Römer 9, Vers 4, wo Paulus sagt, nach Kreuzauferstehung und Pfingsten, dass Israel alle mögliche zentrale geistliche Gabe immer noch besitzt. Die Kindschaft, die Verheißung, den Gottesdienst, die Prophetie. Gottesdienst, schauen Sie Gottesdienst. Das bedeutet, der Heilige Geist ist auch in der Synagoge. Denn ein richtiger Gottesdienst, nicht ein menschlicher, ein psychologisch drüber mal Art von Gottesdienst oder so, sondern ein echter Gottesdienst, wo Jesus oder wo der Gott Israel im Mittelpunkt gestellt ist. Das verlangt, wenn es so ein Gottesdienst gibt, ist Heiliger Geist da. Und das ist in der Synagoge. Aber Heiliger Geist hat eine ganz andere Funktion in Israel. Nicht missionarisch, sondern eine Leidensfunktion. Israel durch Leiden zu führen, bis an sie. Und dann die sehr bekannte Stelle in Römer 11, dass er seine Erwählung nicht bereuen kann. Israel bleibt bereut als Zeichen Gottes Treue und Gottes geschichtliche Wirkung als Jahwe, der Wirkende, der Bund hält in Bezug zu Israel. Was ist Israels Bedeutung jetzt? Ein zentrales Verständnis Israel fängt nicht an mit der Rückkehr am Ende der Tag. Viel tiefer ist Israels Leiden. Wenn man unter Juden fragt, was bedeutet das, Jude zu sein? Judenchristen, fromme Juden, weltliche Juden, Juden jeder Art und Weise. Nur einen gemeinsamen Punkt gibt, und das ist Leiden. Wir haben gelitten. Und was ist das Zentrum? Jesu Wesen, sein Leben, seine Erhöhung, Leiden. Er kann seine Erwählung nicht bereuen. Die Grundgeheimnis dieser Erwählung ist, dass Israel eingefügt werde in Jesu Kreuz, ohne ihr Wissen, ohne ihr Willen und ohne ihr Verdienst. Wie sonst erklärt man, er kann seine Erwählung nicht bereuen zwischen Golgatha und Auschwitz. Ohne ihr Wissen, ohne ihr Wollen, ohne ihr Verdienst, sogar ein Ablehnen. Und diese Leiden Israel ist beide Strafe, Gericht und Reinigung und Verheißung, wie Gericht immer ist. Ich wage zu sagen, und Sie können mir widersprechen, aber ich kann Sie dann widersprechen, dass wir Juden viel näher zu Jesus gelebt haben in dieser Zeit als die sogenannte christliche Abendland. Wir waren entmächtigt, wir könnten keine Kriege machen, auch wenn wir wollten. Nicht, weil wir besser sind, wegen seiner Wählung. Wir haben die andere Wange hingehalten. Als die Deutschen und Franzosen, Engländer und Italiener und jede gegeneinander Krieg gemacht hatten, sogar die Waffen gesegnet, wir haben die andere Wange hingehalten. Wir haben gewusst, dass wir nur ein Gut auf Erde haben, und das ist Gott. Als die Nationalismus kamen, die Sozialismus und so weiter. Schauen Sie jüdische Geschichte an, zwischen Golgatha und die Rückkehr nach Israel. Und Sie werden etwas sehr merkwürdig merken, dass sehr viel Ähnlichkeit gibt zwischen Jesu Leben und Israels Leidensgeschichte. Das ist nicht, weil Israel besser ist. Israel ist nicht besser. Es ist nicht, weil Israel das verdient hat. Israel hat es nicht verdient. Das ist Gottes Gnade und das ist die Auslegung dieses Zentralsatzes. Er kann seine Erwählung nicht bereuen. Wie bleibt Israel dann erwählt? Wenn das unwahr ist, dann sagen Sie mir, wie Israel erwählt bleibt 2000 Jahre. Ein Bund ist nicht tot, Gott ist lebendig. Es ist kein missionarischer. Schau mal, der schwäbische Glocke hat geläutet. Ja? Ich mach weiter, oder? Trotz allem. Okay. Wer hat das am tiefsten verstanden? Nicht ein Theolog. Wissen Sie, die viel tiefste Theologen, ich war im Gespräch im Auto hier über Tolstoi als christliche Dichter, nicht als Theologe, ist ein miserabler Theologe, und Dostoevsky auch, aber wunderbare Verständnis in seine Romane, beide Tolstoi und Dostoevsky. Viel von die tiefste Verkündigung, die wir haben, ist nicht von Theologen, sondern von Maler, von Musiker, von Dichter. Wer hat das am tiefsten verstanden, diese Beziehung zwischen Jesu Leiden und Israels Leiden? Rembrandt. Rembrandt, als er nicht mehr verstanden wurde und hörte auf, ein höfischer Maler, der höher gesellschaftliche Gestalten in die 30er Jahre des 17. Jahrhunderts malt, siedelt um in die Judenviertel. Er lebte unter Juden und er malte Juden. Warum? Denn er sah das Leidensgeist Jesu Christi in diesem Leidensvolk. Und der ging sehr, sehr tief. Das ist eine sehr tiefe Verkündigung. Gucken Sie sein Bild an. Sie werden gleich merken, dass Sie Juden sehen für sich, außer wenn seine Frau oder Titus sein Sohn gemalt werde. Israel kann man dreifach betiteln. Israel ist unser geringster Bruder, den sie Jesus noch nicht angenommen hat. Paulus sagt in Römer 11, wir wollen Israel nicht verherrlichen und nicht die Gemeinde verherrlichen, sondern der Gott Israel verherrlichen. Es geht um ihn. Paulus sagt in Römer 11, die sind Feinde um des Evangeliums willen. Und das sind sie und das bleiben sie. Und das werden sie schnell merken, wenn sie kommen in Glaubensgespräch mit Juden. Aber sie sind Geliebte um der Väter willen. Und diese Spannung darf nicht zerbrochen, eine Richtung oder der andere. Die geringste Brüder, das bedeutet, die sind Brüder, aber geringst, weil sie Jesus nicht angenommen haben, noch nicht. Die sind die ältere Brüder. Denn sie war erwählt bevor uns und sie bleiben erwählt. Und sie sind die Brüder im Werden. Denn sie werden getauft sein, wenn Jesus wiederkommt. Zacharie 12, Vers 10. Endzeit und Israel. 6 Propheten sagen, am Ende der Tage kehren wir zurück. Wer hat das geglaubt? Wir. Den Zeiten, als wir nur armseligen, die ganze Welt zerstreut, wir haben in Erde, wenn wir reich waren, in Erde von Eretz Israel, was sehr teuer war, uns beerdigen lassen, zu sagen, mindestens in Erde von Eretz Israel sind wir beerdigt. Jedes Treffung von jemandem, der nahe zu uns stand, die von ein anderes Land kam, war nächstes Jahr in Jerusalem. Diese Erinnerung ist nie verblasst, aber nie verblasst. 2 Propheten sagen, wie wir zurückkehren. Jeremia redet über Rachel, die weint um ihre Kinder. Das hat mehrere Bedeutungen, wie alle zentrale prophetische Stelle. Meine Schwester arbeitete mit Rachels und Rachels Kinder, Überlebende von dem Holocaust. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wenn Sie in eine Stadt gehen, wo viele Juden wohnen, Sie werden Schreien abends hören. Es gibt Juden, die aufwachen, sie haben schreckliche Träume wegen, was sie erlebt haben im Dritten Reich. Es gibt keine Gnade der späten Geburt. Das Dritte Reich lebt. Es lebt doch diese Verfolgung. Meine Schwester arbeitet vor allem mit nur solchen Leuten. Und Gottes Hand kam über mich und führte mich um ein weites Feld. Und er sagte, Ezekiel, was siehst du? Und ich schaute, und soweit ich sehen könnte, sah ich nur tote Gebeine. Und der Herr sagt, sprich, Ezekiel, dass Leben auf diese Gebeine gibt. Sprich doch mein schöpferisches Wort, lebenschaffende Wort. Und ich sprach, und da war Leben, aber kein Odem, kein Geist. Und dann sprach ich, und da war Geist, und ich stand ein reger Herr, und die Herr sagt, sie kehren zurück nach Israel. Das kann nicht erklärt mit einer lutherischen, antisemitischen Theologie, der sagte, das ist die Rückkehr von Babel. Das ist die erste Erfüllung. Es steht aber direkt in Hesekiel 36, von alle vier Himmelsrichtungen kommen sie zurück. Es gibt nur eine Himmelsrichtung von Babel. Das ist selbstverständlich die Rückkehr nach Auschwitz. Sogar Shalom ben Korim, die liberalste der Liberale, jüdische Theologen, hat für die versammelte Lehrkörper in Tübingen, als ich da war, weil ich einen Doktor habe, hat er gesagt, das ist die Rückkehr von Auschwitz. Und die haben alle geguckt. Weil das ist nicht Luther. Weil Luther antisemitisch am Ende seines Lebens war. Das soll man wissen. 1945 im Mai ist die Ende des sogenannten Dritte Reich. Mai 1948 ist die vormessianische Stadt Israel gegründet. Genau drei Jahre. Warum? Von Kreuz zur Auferstehung. Durch die schlimmsten Leiden, die je ein Volk erlebt hat. Und dann der Weg, das Land zu übernehmen. Denn das ist die zweite Voraussetzung für die Wiederkunft Jesu. Weltmission, und das macht heute sehr gute Pfarrer, bis an die Ende der Welt. Und die Rückkehr des jüdischen Volkes im Land, denn Jesus kommt für Israel. Wir werden vorher entrückt. 1. Thessaloniker 4. In Israel erleben wir diese fleischlich zu geistlichen Entwicklung, was in Hesekiel 37 beschrieben. Immer mehr Juden werden fromm sein. Nicht unbedingt orthodox fromm oder für religiöse Partei wählen, sondern Glaube an der Bibel. Zum Beispiel Bube war ein sehr frommer Mann, aber er hat nicht das Gesetz gehalten. Es gibt verschiedene Arten von jüdischer Frömmigkeit. Immer mehr Juden lesen die Bibel, immer mehr Juden glauben an die Bibel, immer mehr Juden sehen in die Rückkehr nach Israel Gottes endzeitliche Erfüllung. Ich weiß nicht, ob dich in diesem Rahmen erzählt über den Mann, der eine verfuschte Ehe, der Namensjude, der aus Zufall nach Israel kam. Habe ich in diesem Rahmen gesprochen? Okay. Der Mann war 40 Jahre alt, ein Geschäftsmann, er hat eine verfuschte Ehe, er hat gedacht, ich mache eine Weltreise, ich fange neu an. Hat überhaupt keine Ahnung über Judentum, wusste nicht, wie man betet, hatten die Bibel, keine Ahnung, was die Bibel war. Und aus anscheinend Zufall, ich glaube nicht an Zufall, und man Christen soll nicht an Zufall glauben, ist Jerusalem auf diese Weltreise, weil es passte in seinen Reiseplan. Und er kommt in eine Pension mit einer jüdischen Mama. Das sind die polnischen Juden, die sind die Leidensjuden, meine Vorväter kommen auch aus da, wo alle die Gastkammern waren, die sind die frommen, die pietistischen Juden, Hasidim. Und sie sagt zu ihm, diese jüdische Mama, kennen Sie den Tempel? Was für ein Tempel? Ja, der Klagemauer, was für eine Klagemauer? Warum klagt man? Hat keine Ahnung. Und dann beschreibt er selbst, ich sah von die Ferne eine Mauer und ich war unruhig in mein Herz und ich könnte nicht erklären, weil ich glaube nicht an diese Gott und ich glaube nicht an diese Geschichte und ich bin nur ein Jude im Namen. Aber ich fing an, schneller zu gehen und je näher ich kam zu dieser Klagemauer, je schneller ich ging. Und dann, ich kam total außer Atmen, ohne zu verstehen, was mit mir passiert, ging ich auf den Knie und sagst du, der Rabbiner, gibt immer Rabbiner da, was sowas passiert, jede Woche in Israel, was ähnliches. Bete für mich, denn ich weiß nicht, wie man betet. Ich weiß nur einig, ich bin zu Hause. Und er kehrte nicht zurück. Das ist, was Israel bedeutet für einen Juden. Am Ende der Tage werden Gog aus Magog auftreten. Gog ist der Antichrist, niemand weiß, wer er ist. Oh, einer hat zu mir ein Ohr geflüstert, Herr Pfarrer, ich weiß, wer das ist der Papst. Ich habe gesagt, ich glaube kein Wort davon. Ja, glauben Sie das nicht, der ist nicht der Antichrist. Wir wissen nicht, wer der Antichrist ist, keiner von uns hat eine Ahnung. Gog aus Magog. Magog ist das Land über dem Schwarzen Meer, das hieß Pontus. Wir wissen nicht. Wer das könnte, jemand aus Islam kommen, es könnte in die Zerstörung des Russischen Reichs, wir wissen nicht, Ukraine, das sind alle antisemitische Gegenden, das Ganze. Gog aus Magog, verbunden, und da fangen wir an, sehr konkret, mit Persien, das ist Iran, das ist das Gleiche. Nicht ohne meine Tochter, wer hat das gesehen oder gelesen? Nicht ohne meine, ich habe immer gesagt, nicht ohne mein Dacke, ja, nicht ohne meine Tochter, ja. Iran, die Kuschiten haben eine doppelte Bedeutung. Die Kuschiten können Äthiopien, die ein streng marxistisches Land, wo Juden, die Mekkaner Jesu-Kirche, die missionarische, alle lutherische Kirche, haben schreckliche Verfolgung und große Wachstum erlebt. Und auch wir Juden, die schwarze Juden, kommen von da. Es kann aber auch Sudan bedeuten, wo jetzt Glaubenskriege gibt, wo Islam versucht, das ganze Sudan islamisch zu machen. Und Libyen, Gaddafi, unser großer Wüstenscheich, nicht wahr? Was wird passieren? Es scheint mir sehr logisch, dass der nächste Krieg der letzte Krieg sein wird. Die nächste große Krieg. Denn Sie lesen in die Zeitung über Atommaterial, die ungeheuer gefährlich ist. Das plötzlich sieht man in der Schweiz, in Polen, überall, diese Atommaterial. Viel wichtiger ist die Wissenschaftler in Russland, die arbeitslos sind, auch wenn man was für denen gefunden habe. Libyen hat viel Geld, Iran hat viel Geld. Die können diese Leute kaufen und zwar sehr reich machen. Und sie haben das Geld und sie haben die Interesse. Wir wissen, dass Syrien viel besser ausgerüstet ist gegen Israel, als Saddam Hussein war. Hat viel weiterentwickelte Waffen als Saddam Hussein. Er hat Raketen, ist viel näher zu Israel auch. Und er hat Raketen mit Schweratomgift, mit Schwergift, chemische Gift, biologische Gift, A-, B- und C-Waffen. Ich habe keinen Zweifel, dass innerhalb der nächsten 5 bis 7 Jahre, dass die Islam ein Bomber hat und wahrscheinlich viel früher. Schauen Sie, wenn wir die Atomreaktor Iraks nicht angegriffen hatten, die ganze Welt natürlich war entsetzt gegen Israel, das ist zu erwarten, das wissen wir. Und ein Krieg gegen Israel mit chemischen und biologischen Waffen anfangen würde. Ich sage nicht Atomwaffen, sondern chemisch und biologisch, aus einem sehr einfachen Grund. Ich habe in die Israel Defense Forces, die IDF-Zeitschrift, gelesen, eine Geschichte, sehr kluge, geschrieben, über die Benutzung von chemischen Waffen. Man benutzt chemische Waffen nur, wenn man weiß, die Gegner kann nicht mit größerem Einsatz gegen uns vorgehen. Jeder arabische Land weiß, dass wir Atomwaffen haben und seit sehr lang und sehr viele Atomwaffen. Es wäre sehr dumm, wenn wir die nicht hätten. Wer hat die Atombombe gebaut? Das war gebaut für Hitlers Berlin, nicht für Japan. Und die waren nur Juden, die das baute. Die Köpfe waren alle Juden. Einstein, Oppenheimer, Teller, Fermi, schauen Sie die Liste. Die waren alle ohne Ausnahme Juden. Selbstverständlich haben wir Atomwaffen. Das wird uns aber nicht helfen. Wenn aber ein islamisches Land Atomwaffen hat und die Raketen dazu, und das haben die, dann werden sie die benutzen, denn wir haben keine Methode dagegen zu wehren. Die Patriot Missile ist so gegen Flugzeuge, große Flugzeuge. Es war nicht so erfolgreich, wie man uns gerühmt hat in den letzten Krieg. Aber auch wenn wir eine Atomrakete treffen, die ganze Auswahl geht über den Staat, nicht wahr? Man braucht nur 3 Atomwaffen Israels zu zerstören. Wir arbeiten für Amerika auf die höchste Technologie. Israel ist in vielen Hinsichten weiter als Amerika, in anderen nicht. Auf die Arrow-Missile. Wir wissen, dass das bis jetzt alle fehl war. Wir haben keine Abwehr. Das ist auch ein Grund wegen dem verzweifelten Versuch, Frieden zu schaffen, die keine Frieden sein wird. Der nächste Krieg, große Krieg in Nahost, mit sehr, ich bin kein Prophet, aber sehr hochwahrscheinlich die letzte Krieg. Denn Jesus Christus wird wiederkommen. Das steht deutlich geschrieben in Zacharia 12 und 14. Die Welt wird gegen Israel vorgehen. Israel wird allein gelassen. Das sehen wir in der Art, wie die Medien mit uns geht und wie die einseitige Darstellung überall in die Welt, auch in Amerika. Die Feind wird durchbrechen bis ins Israel selbst. Und Israel wird schreien in ihrer Not. Dieser Schrei, die Jesus im Psalm 22 am Kreuz machte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die schreien in die Zeit der Richter, die unterdrückten Ägypten, durch unsere ganze Geschichte, dieser Schrei. Und die Schrei wird gehört. Und Jesus Christus wird wiederkommen zu dem Ort, wo er wegging. Apostelgeschichte 1, Zacharia 14, zum Ölbergen. Es wird gespalten. Zacharia 14, ein Tal, verwandelt sein und auf die Feinde Israels fallen. Und Jesus Christus wird kommen und Israel wird ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, gekreuzigt haben. Denn der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Das ist ein Tauftext von der endgültigen Judenmissionare, der was mit Judenmission schafft. Paulus könnte sehr wenig tun und wir sind sehr begrenzt, was wir hier schaffen können. Die 1000-jährige Friedensreich wird anfangen über Gericht. Gericht über die Völker, wie das steht in Psalm 2, ein zentralmessianischer Psalm. Es wird ein schrecklicher Krieg, die wird Auswirkungen haben bis hier in Europa, überall. Aber die Welt wird geändert. Und wissen Sie warum? Denn die Welt wird nicht gerettet sein durch grüne Ökologie. Denn der Untergang dieser Welt spiegelt den Untergang der Mensch. Die Besudelung, die Aussterbung der Tierreich und die Bäume spiegelt die Beschmutzung unserer eigenen Seele. Und Jesus Christus kommt als der wahre neue Mensch, der vollkommene Mensch in Gottes Bild geschaffen. Und das ist, wo die Erneuerung von oben kommt, allein aus seiner Gnade. Auf diese Tag und Stunde warten wir alle. Niemand weiß, wann sie kommen wird. Er wird wie ein Dieb in die Nacht kommen, denn dieser Krieg wird plötzlich ausbrechen. Aber er wird kommen und er wird kommen mit Gewalt, wie das deutlich steht in dem Psalmen und Propheten. Und er wird kommen als Retter und Erlöser. Amen, wir beten. Deine Erwählung, Herr, konntest du nicht bereuen. Waren denn unsere Leiber ein wohlgefälliges Opfer, als sie zu dir stiegen mit den letzten verzweifelten Schreien, mein Gott, mein Gott? Nein, Herr, du hast alles selbst vollbracht. Aber so rufst du deine Kinder Israel heim, erlöst zu ihrem König des Leidens. Amen.